Update Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht ab dem 18. Lebensjahr ein Thema für jeden. So habe ich es überschrieben und es ist tatsächlich auch ein Thema, das mir sehr am Herzen liegt. Ich bin Internist und habe über viele, viele Jahre eine geriatrische Abteilung geleitet in einem Hamburger Krankenhaus, auch mit Palliativabteilung dabei. Und es ist täglich gewesen, dass ich Patienten und Angehörige mit ihren Vorsorgevollmachten Patientenverfügung begleitet habe und vieles gesehen habe, was vielleicht der Jurist, der man möglicherweise berät bei der Erstellung einer Patientenverfügung, nicht so weiß, nämlich wie läuft es dann eigentlich im Krankenhaus, wie sinnvoll ist etwas aufzuschreiben oder auch weniger sinnvoll ist das Ganze. Das Thema ist relativ komplex. Deshalb bitte ich um Verständnis, dass wir beherzt durchmarschieren und hinterher ist aber Raum für Rückfragen. Hier die Klinik, in der ich tätig gewesen bin, das ist der Erfahrungshorizont. Jetzt bin ich vor allen Dingen im Bereich von Gemeinde engagiert, leite eine Fachstelle für Gesundheitsfragen in Kirchengemeinden. Dort ist der Bedarf auch in dieser Thematik, wie erstelle ich eine Vorsorgevollmacht, eine Patientenverfügung, genauso groß wie sonst auch in der Gesellschaft. Und das ist der Hintergrund, aus dem ich heraus ganz viel für meinen Beruf beziehe, an Inspiration, an Gemeinschaft, an Unterstützung, das ökumenische Netzwerk Christen im Gesundheitswesen. Auch diese Fragen, wie christlicher Glaube in das Thema Vorsorge, Vollmacht und Patientenverfügung mit hineinwirken kann, die wollen wir heute Abend bedenken. Drei Schritte möchte ich gehen. Wir schauen uns zuerst die gesetzlichen Grundlagen an in dieser Thematik. Wir schauen uns dann Erfahrungsbeispiele aus meinem Klinikalltag an und was daran deutlich werden könnte. Und dann schauen wir, was eine christliche Perspektive in der Thematik sein kann. Und dann freue ich mich auf den Austausch anschließend. Es kam schon die Frage im Chat, ob das Skript, ein Handout zur Verfügung gestellt wird. Ja, Sie kriegen alle anschließend eine Mail zugeschickt nach ein paar Tagen mit einem Link zur Videoaufzeichnung, wenn Sie das anschauen wollen, und aber auch dem Handout als PDF. Bei diesen Folien ist ein bisschen besonders, dass ich relativ viel Text da drauf habe. Und zwar deshalb, damit, wenn man sie hinterher durchgeht, man auch versteht, was der Inhalt ist und nicht nur Stichworte draufstehen. Da bitte ich also um Verständnis. Ich werde nicht alles vorlesen, sondern mehr an den Zeilen mich ein bisschen entlanghangeln. Zunächst, warum ist das Thema so wichtig? Wir leben in einer Gesellschaft, wo viele von uns ein hohes Alter erreichen werden. Und damit geht einher das Risiko, dass wir auch eine Altersverwirrtheit, eine Demenz erlangen. Nur ein Stichwort, wenn wir über 90 Jahre alt werden, besteht zurzeit das Risiko einer relevanten demenziellen Erkrankung 30 bis 50%. Und auf dem Weg dahin können wir auch andere schwere Erkrankungen erleiden, zum Beispiel einen Schlaganfall mit Störung des Sprechzentrums. Und dann können Situationen eintreten, wo wir nicht mehr ausreichend einwilligungsfähig sind, was Gesundheitsfragen anbelangt. Also die Wahrscheinlichkeit, dass es uns treffen könnte, ist nicht gering. Das kann auch schon bei jungen Menschen passieren, Motorradunfall, andere schwere Verletzung und plötzlich ist eine Situation da, die keiner sich wünscht. Deshalb dieses Thema schon ab dem 18. Lebensjahr wichtig. Dann hört nämlich die Möglichkeit auf, dass wir als Eltern für unsere Kinder mit Entscheidung fällen könnten. Diese sogenannten Vorausverfügungen, ich verfüge etwas für zum Beispiel die letzte Zeit meines Lebens, wo ich selber nicht mehr einwilligungsfähig bin, die sind nur rechtswirksam, wenn sie zu einem Zeitpunkt der vollen Geschäftsfähigkeit erstellt werden. Das ist auch relativ logisch. Also wenn ich erst eine relevante Demenz habe, dann kann ich natürlich nicht mehr jemand anders bevollmächtigen. Und leider habe ich das immer wieder erlebt, dass Menschen es Jahre, Jahrzehnte lang vor sich hergeschoben haben und dann kam eine Situation und alle waren unglücklich, dass es nicht geregelt war. Der Gesetzgeber hat in den letzten Jahrzehnten verschiedentlich das Betreuungsrecht aktualisiert, zuletzt im Jahr 2023. Ich gebe kleine Einblicke da rein. Wir wollen es juristisch aber nicht zu umfangreich machen. Was ist der Hintergrund der Thematik? Wir brauchen immer, wenn wir uns medizinische Behandlung begeben, die Einwilligung in die Maßnahmen, die uns von Seiten der Ärzte oder der Gesundheitsfachleute empfohlen werden. Wenn wir nicht einwilligen, dann wird die Maßnahme nicht durchgeführt. Zur Einwilligungsfähigkeit rechnen wir, der Mensch muss in der Lage sein, die Notwendigkeit, die Chancen und Risiken einer Behandlung zu verstehen. Das hat manchmal durchaus ein relativ großes Gewicht bei komplexen Fragen. Natürlich sind wir bemüht, auch komplexe Zusammenhänge zu vereinfachen, aber es setzt eben doch voraus, dass man verstehen kann, worum es geht. Und wenn ich als Patient sage, ich bin einverstanden oder ich bin nicht einverstanden damit, dann gilt das auch als bindend für die Gesundheitsfachleute. Soweit ich mich unterhalten kann mit meinem Arzt, alles gut, rechtlich zu klären. Aber in der Situation, wo ich nicht mehr einwilligungsfähig bin, also zum Beispiel bewusstlos bin, dort gibt es andere Wege, wie trotzdem medizinisch gehandelt werden kann, dazu rechtskräftige Entscheidungsgrundlagen, die grundsätzlich auf 5 Wegen zustande kommen können. Der erste Weg ist ein Notfall ohne erkennbaren Patientenwillen. Also bei der Kasse, bei Aldi, fällt jemand bewusstlos um, liegt regungslos auf dem Boden. Selbstverständlich werden wir Umstehenden sofort einen Notarzt informieren und mit Wiederbelebungsmaßnahmen beginnen. Dazu sind wir auch gesetzlich angehalten, in der unmittelbaren Lebensbedrohung Maßnahmen zur Lebenserhaltung zu treffen. Der zweite Weg, wenn es keine unmittelbare Notsituation ist in einer nicht überschaubaren Setting, wir können eine Vorausverfügung treffen für den Fall, dass wir nicht mehr einwilligungsfähig sind zu Zeitpunkt der Geschäftsfähigkeit. Das nennen wir eine Patientenverfügung. Wenn es sich auf konkrete Maßnahmen bezieht, die ich in dieser Situation wünschen oder ablehnen würde. Dazu gab es in den letzten Jahren, Jahrzehnten eine Reihe von Gerichtsurteilen, auch bis zu den höchsten Instanzen hin. Wir haben in Deutschland die Situation, so eine Patientenverfügung ist bindend, wenn sie sich eindeutig auf die aktuelle Situation bezieht. Ich bringe dazu noch Erfahrungsbeispiele. Wenn sie sich auf eine ärztliche Indikation bezieht. Das heißt zum Beispiel, jemand, der 90 Jahre alt ist und vorausverfügen möchte, wenn mein Herz stillstehen sollte, möchte ich eine Herztransplantation haben, dann ist das Ganze nicht bindend, weil es dafür keine Indikation gibt. Einem 90-Jährigen können wir in Deutschland keine Transplantation anbieten. Also es muss im Rahmen des ärztlich Sinnvollen und Indizierten sein. Dann darf drittens eine Patientenverfügung nicht gegen geltendes Recht verstoßen, also zum Beispiel keine aktive Sterbehilfe in Deutschland fordern. Und viertens, und das ist manchmal das Komplizierteste, es darf keinen Anhalt dafür geben, dass der Patient in der Zwischenzeit seine Meinung geändert hat. Denn wenn ich mit 18 Jahren eine Patientenverfügung schriftlich niederlege und sie wird aufgefunden in einem Alter, wo ich 95 Jahre alt bin, gilt sie immer noch als rechtlich bindend, es sei denn, die zuständigen Ärzte gehen davon aus, in der Zwischenzeit ist so viel Wasser die Elbe runtergeflossen, ich weiß überhaupt nicht mehr, ob das jetzt noch gültig ist. Deshalb die Empfehlung, von Zeit zu Zeit eine Patientenverfügung zu aktualisieren und sie neu zu unterschreiben. Denn dazu sind wir Ärzte verpflichtet, zu prüfen, ob denn das, was wir schriftlich haben, möglicherweise sich nicht doch geändert haben könnte. Typischerweise beziehen sich Patientenverfügungen auf Begrenzung medizinischer Maßnahmen am Lebensende. Also keine künstliche Ernährung, keine maschinelle Beatmung, keine lebensverlängernden Maßnahmen, um mal drei ganz zentrale Themen zu benennen, die in Patientenverfügung benannt werden. Die dritte Art und Weise, wie wir Vorsorge treffen können, und das ist die entscheidende, es wird heute Abend nochmal in verschiedenen Fallbeispielen deutlich, ist es, eine Vorsorgevollmacht zu erteilen und darin einen Mensch meines besonderen Vertrauens zu benennen, der mich rechtlich vertritt in Situationen, wo ich selber nicht mehr einwilligungsfähig bin. Das geschieht im privatrechtlichen Rahmen. Da kann ich also ein Stück Papier nehmen und aufschreiben, wer die Person sein soll und worauf sich das bezieht, nämlich auf die Gesundheitsfürsorge. Ein Beispiel dazu bringe ich noch. Aus meiner Erfahrung als Arzt sage ich, das ist die entscheidende Hilfe, wenn es um komplizierte Entscheidungsprozesse in krisenhaften Gesundheitssituationen geht, wo ein Patient nicht mehr einwilligungsfähig ist. Wir brauchen vor allen Dingen Menschen, mit denen wir über unsere Patienten reden können, Nahestehende, die sagen können, wie er, wie sie wahrscheinlich, wenn sie jetzt entscheiden könnte, entscheiden würde. Und das stellt in der Tat hohe Ansprüche an die Auswahl von Bevollmächtigten. Meistens werden Ehegatten, Kinder, also nahestehende Familienangehörige ausgesucht, die das Leben kennen. Manche tun sich sehr schwer und sagen, das kann ich doch keinem anderen zumuten. Ich sage gern dazu, unser Leben sollte es wert sein, dass wir uns gerade in den schwächsten Momenten auf Menschen verlassen dürfen, die ihre Fürsorge zugesagt haben. Das sind entscheidende Momente. Da brauchen wir einen anderen Menschen, der uns vertritt. Ja, wenn wir keine Vorsorge erteilt haben, keine Vorsorgevollmacht und auch keine Patientenverfügung, beides sollte, wenn immer, möglichst zusammen geschehen, das erläutere ich noch, dann hat der Gesetzgeber vorgesehen, dass das Amtsgericht tätig wird und eine gesetzliche Betreuung eingerichtet wird. Also, wenn in der Klinik jemand bewusstlos eingeliefert wird und er wird nicht wieder einwilligungsfähig, dann sind wir Ärzte gehalten, meistens über den Sozialdienst der Klinik an das Amtsgericht heranzutreten, dass ein rechtlicher Betreuer eingesetzt wird, der die Rechte wahrnehmen soll. Das können wir auch voraus ein Stück mitsteuern, wenn wir sagen, ich möchte nicht jemanden eine Vorsorgevollmacht mit all dem an Entscheidungskompetenz aussprechen. Ich will schon das Amtsgericht mit drin haben, dann können wir eine Betreuungsverfügung erstellen. Das ist in den Vordrucken, die ich vorstelle, noch meistens mit eine Möglichkeit. Und sagen, ich hätte ja gerne meinen Sohn, dass der dann vom Amtsgericht eingesetzt wird. Dann steht diese Person immer unter der Aufsicht des Amtsgerichtes. Es ist also keine rein privatrechtliche Bevollmächtigung mehr, sondern eine an das Amtsgericht gebundene. Mit allen Vor- und Nachteilen. Ich persönlich habe gesagt, ich möchte für mich lieber, dass meine Frau und mein ältester Sohn entscheiden und nicht das Amtsgericht ständig reinredet oder sie dem Amtsgericht gegenüber rechenschaftspflichtig sind. Aber es gibt manchmal Familiensituationen, wo das die bessere Lösung zu sein scheint. Das Amtsgericht hat die Aufgabe, meistens über einen Verfahrensermittler herauszufinden, wer könnte denn so eine geeignete Betreuungsperson sein, wenn sie nicht im Rahmen einer Betreuungsverfügung vorher benannt wurde. Und dann werden meistens Betreuungsbüros einbezogen, die das entweder ehrenamtlich oder auch professionell machen. Da ist der Vorteil, dass sehr viel Erfahrung besteht, und der Nachteil, dass in der Regel keine persönlich gewachsene Beziehung zum Patienten da ist. Das habe ich viele Jahre in der Klinik als sehr leidvoll erlebt. Betreuungsbüros, oft auch Rechtsanwaltskanzleien, die gesagt haben, ja, schicken Sie mal rüber, ich unterschreibe das. Wo mir ein Gegenüber gefehlt hat, mit dem ich für und wider abwägen konnte. Der Gesetzgeber hat auch gesagt, hier braucht es Nachbesserungen und hat Anfang 2023 im neuen Betreuungsrecht verschiedene Dinge verfügt, wie rechtliche Betreuer doch versuchen, die Qualität ihrer Arbeit zu verbessern. Ja, und viertens, auch das ist eine, oder fünftens, eine Neuerung im neuen Betreuungsrecht, das sogenannte Notvertretungsrecht für Eheleute. Es ist immer wieder der Fall, dass Eheleute erschrocken sind und sagen, wieso kann ich denn nicht meinen Ehegatten vertreten, der jetzt bewusstlos auf der Intensivstation liegt? Vorsorgevollmacht haben wir nie gemacht, wir sind doch verheiratet. Und dann müssen wir erklären, dass es leider auch unglückliche Ehesituationen gibt und dass der Gesetzgeber so etwas nicht vorgesehen hat, dass man sich automatisch vertritt. Bis zum Anfang 2023, da ist für maximal 6 Monate ein Notvertretungsrecht gesetzlich verankert worden. Also ich kann für meine Ehefrau in so einer Notsituation, auch wenn ich keine Vorsorgevollmacht erstellt hätte, rechtlich tätig werden, aber nur für den Bereich der Gesundheitssorge, nicht für andere Bereiche, und das maximal bis 6 Monaten. Und in dieser Zeit wird das Amtsgericht tätig werden. Etwas, was wir möglichst als nicht notwendig regeln sollten, indem wir eine Vorsorgevollmacht erstellen. Zu guter Letzt, wenn wir das ordentlich hinterlegen wollen, bietet die Bundesnotarkammer an, in einem zentralen Vorsorgeregister, dass man dort hinterlegen kann. Es kostet nicht so viel Geld, 20 bis 30 Euro. Ich habe eine Vorsorgevollmacht erteilt, eine Patientenverfügung oder eine Betreuungsverfügung oder auch mal einen Widerspruch gegen das Ehegattennotvertretungsrecht. Das kann man dann dort einsehen und Hinweise kriegen, wo das zu finden ist. Inhaltliche Vermerke werden sonst nicht beim Zentrale Vorsorgeregister getätigt. Wichtig, wir Ärzte dürfen seit 2023 auch darauf zugreifen. Da sind bereits viele Millionen Registrierungen vorhanden. Ja, das überspringe ich jetzt mal. Ups, jetzt seht ihr rückwärts. Ach. Hier gerade ein bisschen. Jetzt geht's weiter. So, das war ein Schnelldurchgang durch die gesetzlichen Grundlagen. Es gibt natürlich ganz komplexe Fragestellungen. Aber für den heutigen Abend ist, glaube ich, so eine Orientierung erstmal ausreichend. Wie kann das Ganze sich dann mit ärztlichen Erfahrungen darstellen? Und meistens sind das Ärzte in der Klinik, die damit behaftet werden, denn die Notfälle, die zu einer schweren Bewusstseinsstörung führen und mangelnder Einbildungsfähigkeit, das ist meistens dann etwas, was in der Klinik behandelt wird. Ich bringe Ihnen einmal zunächst zwei Beispiele, Erfahrungsbeispiele von Patientenbehandlungen. Da kommt zu mir in die Abteilung der Krankenhausrehabilitation alter Menschen ein 90-jähriger Herr D. Er ist zu Hause gestürzt, hat sich eine Hirnblutung zugezogen, eine Halbseitenlähmung bekommen, eine schwere Schluckstörung und epileptische Krampfanfälle. Er ist in der neurochirurgischen Vorklinik entlastungsoperiert worden und kommt jetzt zum Versuch der Rehabilitation zu uns in die Krankenhausabteilung. Er ist verwirrt. Er ist anhaltend nicht geschäftsfähig oder einwilligungsfähig. Und er benötigt aufgrund der ausgeprägten Schluckstörung eine künstliche Ernährung. Für die Gabe der Antiepileptika ist die Anlage einer Ernährungssonde optimalerweise durch die Bauchdecke ärztlich indiziert. Der Sohn bringt eine Patientenverfügung mit. Es ist eine von denen, die wir sehr häufig im Internet zum Ankreuzen finden. Da lesen wir: Ich versichere, dass ich im Falle eines unheilbaren Leidens nicht mit künstlichen Mitteln am Leben erhalten werden will. Sofern keine vernünftige Aussicht auf meine Gesundung besteht oder von einer Schädigung ausgegangen werden muss, die mir schweres Leiden verursachen, fordere ich, dass man mich sterben lässt und nicht mit künstlichen Mitteln am Leben erhält. Ich habe ein bisschen abgekürzt. Und rot sehen Sie schon meine Kommentare. Hier ist ein großer Interpretationsbedarf. Denn was ist ein schweres Leiden? Das können wir sehr unterschiedlich handhaben. Was versteht jemand unter künstlichen Mitteln? Was ist ein Gesundungsziel? Was ist denn Leiden, das unheilbar ist? Und hier wird schon deutlich, dass wir unterschiedlich interpretieren, Sohn und wir Ärzte, diese Patientenverfügung. Denn wir können mit dem Patienten durchaus reden. Er versteht zwar nicht die Komplexität einer künstlichen Ernährungssonde, die wir anlegen müssten, aber er äußert, dass er weiter leben möchte und auch mit Maßnahmen einverstanden ist, die dazu nötig sind. Der Sohn dagegen liest die Patientenverfügung, sagt, nein, das ist doch schweres Leiden, keine künstlichen Mittel zur Lebenserhaltung. Was ist da eine ethisch richtige Entscheidung in diesem Dilemma? Nun, ganz grundsätzlich kann man ans Amtsgericht rantreten, wenn wir Ärzte und die bevollmächtigten Vertreter nicht der gleichen Meinung sind. Aber wir machen erstmal das, was wir immer tun sollen in solchen Situationen. Wiederholte Gespräche zwischen Behandlungsteam und Angehörigen. Das ist das A und O. Miteinander auf dem Weg sein, versuchen herauszufinden, was entspricht jetzt dem mutmaßlichen Willen unseres Patienten. Und hier liegt der Schlüssel da drin, im Beisein des Sohnes nochmals mit seinem Vater zu reden. Und da erkennt der Sohn, dass der Vater weiter leben will und er interpretiert jetzt die Patientenverfügung anders und stimmt einer Ernährungssonde zu. Der Patient macht Fortschritte, er ist weiterhin stark gehandicapt, aber wir können ihn nach Hause entlassen. Der Sohn wohnt mit seiner Familie in direkter Nachbarschaft und Pflege und auch Fortsetzung einer ambulanten Rehabilitation sind in die Wege geleitet. Also ein Beispiel, ein Erfahrungsbeispiel, dass Patientenverfügung, auch wenn sie vielleicht juristisch abgesichert erscheinen, sie haben in aller Regel einen großen Interpretationsbedarf. Und dazu brauchen wir Ärzte, Vorsorgebevollmächtigten, wie der Sohn hier, die bereit sind, sich mit uns auf einen Weg zu machen und hinzuschauen, was ist denn jetzt am besten für meinen Angehörigen und wie könnte die Patientenverfügung interpretiert werden. Ich bringe ein zweites Beispiel und das liest sich ganz ähnlich. Auch eine hochbetagte Patientin, die zu Hause gestürzt ist, auch sie hat eine Hirnblutung, auch sie hat eine Halbseitenlähmung und Krampfanfälle. Ein wichtiger Unterschied, sie hat vor vielen Jahren schon mal einen Schlaganfall gehabt mit einer Teillähmung der Körperhälfte. Im Rehabilitationsprozess wird relativ schnell deutlich, dass ihre Prognose nicht gut ist. Sie ist eingetrübt im Bewusstsein. Sie hat keine Rehabilitationsfähigkeit. Sie kann nicht mitarbeiten im Rehabilitationsprozess, aber sie ist keine Sterbende. Es gibt keine Patientenverfügung. Es gibt keine Vorsorgevollmacht. Was sollen wir tun als Ärzte? Weiter lebenserhaltende Maßnahmen wie intravenöse Ernährung fortsetzen? Auch hier das, was wir immer tun sollten. Wiederholte Gespräche zwischen uns im Team und den Angehörigen. Es gibt zwei Nichten. Die sind zwar nicht vorsorgebevollmächtigt, aber sie kennen ihre Tante recht gut, was ihre Lebensgrundeinstellung anbelangt. Denn nach dem ersten Schlaganfall gab es verschiedene Gespräche, wo die Tante sagte, wenn sowas nochmal auftritt mit Lähmung, dann bitte lasst mich sterben. Und sie konnten glaubhaft schildern, dass sie diese Gespräche fortgeführt hatten, bis sogar in jüngste Vergangenheit hinein. Und das wurde für uns im Behandlungsteam zu einem belastbaren, mutmaßlichen Willen der Patientin, sodass wir daraus abgeleitet haben, dass keine lebenserhaltenden weiteren Maßnahmen gewünscht sind. Wir haben die Patientin palliativmedizinisch versorgt, seelsorgerlich begleitet und sie ist nach wenigen Tagen auf unserer Palliativstation verstorben. Diese Konstruktion des mutmaßlichen Willens ist ethisch und auch juristisch eine Möglichkeit, aber immer nur etwas, wo wir in kurzen Phasen mit unterwegs sein können. Wenn es eine längere wäre, müssten wir natürlich formales Amtsgericht in so einer Situation mit einbeziehen. Was wäre gewesen, wenn wir eine Patientenverfügung gefunden hätten? Hier habe ich ein zweites Modell mitgebracht, was es häufig im Internet gibt, auch rot wieder markiert. Das muss interpretiert werden. Was ist ein Endstadium einer Erkrankung? Was ist, wenn ich meine, ich könnte mit anderen Menschen nicht mehr in Kontakt treten aufgrund einer schweren Hirnschädigung. Selbst wenn ich nicht mehr sprechen kann, bin ich ja noch zu kontaktfähig. Was ist, wenn eine Demenzerkrankung wie weit fortgeschritten sein muss, damit nicht mehr bestimmte Maßnahmen in Frage kommen? Diese Patientenverfügung ist auch noch für mich als Arzt besonders ungünstig, weil sie eigentlich Dinge dokumentiert, wo wir aus ärztlicher Erfahrung heraus andere Sichtweisen vertreten. Das können wir vielleicht noch mal im Anschluss ein bisschen diskutieren. Aber nehmen wir hier noch mal an diesem Beispiel mit. Auch hier braucht es Menschen, die interpretieren helfen. Nun, das, was die Gesetzgeber gemacht haben, ist unbedingt gut und wichtig. Aber ich möchte einmal eine Lanze brechen, auch für den ärztlichen Berufsstand. Es läuft nicht alles rosig und rund bei uns. Im Bereich der Ethik haben wir uns aber seit Jahrzehnten Gedanken gemacht, auch von der Bundesärztekammer aus, schon sehr frühzeitig Grundsätze zur ärztlichen Sterbebegleitung erstellt. Daran hat der Gesetzgeber sich letztendlich auch stark orientiert. Ich fasse zusammen diesen Teil, was wir vor allen Dingen brauchen, wenn wir das Thema Vorausverfügung anschauen, sind bevollmächtigte Angehörige oder bevollmächtigte Vertrauenspersonen. Das ist durch eine noch so ausgefeilte Patientenverfügung nicht zu ersetzen. Also nur eine Patientenverfügung, ich will das oder jenes, ist kaum hilfreich. Wir brauchen immer den Menschen, der mich kennt und der mich vertritt. Und das ist, ich habe schon gesagt, ab dem 18. Lebensjahr ein Thema. Nicht eins, was ich einmal abhake, sondern wo ich auf dem Weg bin. Denn ich ändere auch meine Lebensgrundeinstellung. Ich reife hoffentlich auch in der Thematik Leben, Leiden und Sterben im Laufe des Lebens. Und das sollten meine Vertretungen auch mitkriegen. Für uns als Christen, ich greife schon mal ein bisschen vorne weg, bietet sich im Kirchenjahr an, dieses Gespräch immer wieder zu suchen, zum Beispiel um die Osterzeit, da haben wir das Thema Auferstehung, oder am Ende des Kirchenjahres, da haben wir das Thema Ewigkeitssonntag. Das können wir hervorragend im Familienkreis oder sonst unter anderen Nahestehenden nehmen und sagen, lass uns doch einmal treffen. Ich möchte gerne mit dir drüber sprechen, über meine Vorsorgevollmacht oder Patientenverfügung. Und das durchaus immer wieder in Abständen wiederholen. Ich setze in Hamburg gerne ein, die Vorsorgevollmacht aus der Broschüre Ich sorge vor. Das können Sie, wenn Sie wollen, im Internet nachlesen. Da gibt es auch ein Musterexemplar, auch eins, das man ausfüllen kann. Wichtig bei dieser Form ist eine Generalvollmacht dabei mit dem Gedanken, dass Gesundheitsfürsorge isoliert oft zweifelhaft sinnvoll ist, weil doch immer ganz andere Fragen auch mit auftauchen, Vermögensfragen, Grundstücksfragen und so weiter. Deshalb ist hier kombiniert. Sie können aber auch so eine Vorsorgevollmacht natürlich nur für Angelegenheiten der Personensorge, der Gesundheitssorge nutzen. Dann streichen Sie das entsprechende einfach durch. Wichtig ist, sich dabei auch an die Paragraphen mitzuhalten und diese Formulierung zu übernehmen. Das hat der Gesetzgeber vorgeschrieben. Also gerade geht es ja auch um Situationen, hier der zweite Absatz, wo besonders risikoreiche Eingriffe oder die Gefahr besteht, dass ein Mensch stirbt oder wenn es unterlassen wird, auch sterben kann. Das sind ja Situationen am Lebensende. Dafür braucht es nochmal ausdrücklich die Bevollmächtigung, wie es hier im Paragraph 1829 BGB auch niedergeschrieben ist. Und für mögliche Zwangsmaßnahmen, auch das muss man aufführen, braucht es mit die Einwilligung der bevollmächtigten Person. Aber hier ist eine Besonderheit auch des Amtsgerichtes. Ja, hier gibt es einige Besonderheiten. Wir können, wenn Interesse ist, nochmal drauf sprechen. Bevollmächtige ich eine Person oder zwei Personen aus dem Familienkreis oder Freundeskreis? Was hat Vor- und Nachteile? Fragen Sie gerne in der Diskussion anschließend nach. Aber das wäre eine Quelle, die man nutzen kann. Das ist eine Broschüre. Ich halte sie mal eben hier rein, die man sich runterladen kann mit relativ vielen Seiten. Ich glaube, um die ja, über 70 Seiten nochmal ausführlich die juristische Situation erläutert. Wenn wir dann älter werden, dann festigen sich unsere Wertevorstellungen, zum Beispiel der christliche Glaube. Und das ist etwas, was sehr sinnvoll in der Patientenverfügung niedergelegt werden kann. Ich zeige Ihnen noch mein eigenes Beispiel dazu. Insbesondere, wenn wir einen konkret absehbaren Krankheitsverlauf vor uns haben, also zum Beispiel eine Erkrankung, wie die amyotrophe Lateralsklerose, eine neurologische fortschreitende Erkrankung, die zu zunehmenden Lähmungen führt, da wissen wir und beraten unsere Patienten auch dahin, wie soll es sein, wenn die Erkrankung sehr weit fortgeschritten ist, zum Beispiel die Atmung nicht mehr funktioniert. Wünschen Sie eine Beatmung oder nicht? Das sind keine Entscheidungen, die wir in 5 Minuten fällen. Das braucht einen Weg, den wir mitgehen. Das wäre so ein Beispiel für eine Erkrankung, wo wir als Ärzte dringlich raten, eine Patientenverfügung zu erstellen. Also da in der Begleitung mit Ärzten gucken, wenn wir konkrete Erkrankungen haben, was ist sinnvoll in einer Patientenverfügung niederzulegen. Ja, und das muss ich uns auch einmal noch mal kurz zumuten. Es geht bei Vorausverfügung und Patientenverfügung auch darum zu wissen, die medizinischen Maßnahmen haben ein großes Spektrum. Es geht nicht immer nur um die Frage Reanimation, ja oder nein. Also Wiederbelebung, ja oder nein, sondern es gibt ganz viele Abstufungen. Soll nochmal eine große Operation gemacht werden oder künstlich beatmet werden oder Blutwäsche, ja oder nein? Sollen kleine Operationen stattfinden? Soll jemand überhaupt auf die Intensivstation nochmal mit kreislaufunterstützenden Medikamenten? Möchte ich für mich später noch Antibiotika kriegen oder nicht? Oder künstlich ernährt werden? Oder, und das steht jedem zu, beschränke ich mich auf eine reine Palliation, eine Symptomlinderung und pflegerische und seelsorgerliche Begleitung. Also auch da brauche ich dann doch mitunter ein Stück ärztliche oder Begleitung durch Gesundheitsfachleute, wenn wir eine Patientenverfügung differenzierter erstellen wollen. Eine Situation, die gerade für ältere Menschen wichtig ist und eben ihre Kinder, und ich vermute, manche unter uns sind in solchen Situationen, wie ich zum Beispiel mit meiner 90-jährigen Schwiegermutter jetzt. Da können Notfallsituationen im Pflegeheim oder in der Einrichtung oder auch zu Hause auftreten, wird auf dem Boden liegend nicht ansprechbar aufgefunden, bewusstlos, soll jetzt der Notarzt gerufen werden mit der ganzen Kette hin, Intensivstation und Intensivmaßnahmen, oder ist das nicht gewünscht? Und da braucht es ganz einfache Schemata, die vor Ort gefunden werden. Es gibt hier so ein Ampelsystem, das in verschiedenen Regionen gehandhabt wird. Advanced Care Planning heißt das. Die Rettungssanitäter kennen das. Und dort sollte dokumentiert werden mit zum Beispiel viermal grünes Licht, bitte alle Maßnahmen, die zu treffen sind, oder viermal rotes Licht, nur palliative Maßnahmen, bitte nicht ins Krankenhaus. Also auch das lohnt sich, wenn man entsprechende Angehörige hat, die hochaltrig sind, zu klären. Es gibt eine deutschlandweite Initiative, die eine Patientenverfügung Plus herausgebracht hat. Da gibt es sogar fünf Buttons, die man anklicken kann. Und hier geht man dann nur einen Prozess durch. Ich zeige es nur einmal, dass Sie es gesehen haben. Auf der linken Seite Einstellung zu Leben, schwerer Krankheit und Sterben wird mit dokumentiert und mit zu den Notfallunterlagen gepackt. Denn ein Rettungssanitäter muss oder ist verpflichtet, in der Situation, wenn er es beherzigen will, ganz kurz wahrzunehmen, oh, das ist offensichtlich begründet, was hier steht. Zum Beispiel, keine Intensivbehandlung, aber ich möchte durchaus ins Krankenhaus und dort palliativ behandelt werden. Hier wie das mit vier roten Button und einem grünen Button markiert ist. Und damit das Ganze funktioniert, manche haben das vielleicht schon gehört, gibt es das Prinzip der grünen Notfalldose. Wenn ein Rettungssanitäter in eine Wohnung kommt, wo findet er denn die Unterlagen? Das kann man in der Apotheke kaufen für 2,95 € oder so um diesen Dreh rum. Das Ganze ist nicht sehr groß, das sieht dann so aus und steht in der Tür des Kühlschranks. Und auf der Rückseite der Wohnungstür und am Kühlschranktür klebt dann einer dieser grünen Aufkleber, Notfalldose in der Kühlschranktür. Und da drin sind dann die Vorausverfügungen für den Notfall enthalten und natürlich auch, wo man weitere Unterlagen findet, wenn eben eine Bewusstlosigkeit da ist. Also vielleicht etwas, wenn wir ältere Angehörige haben, denen wir nachgehen können. So, das war auch wieder sehr viel aus ärztlichen Erfahrungen. Und jetzt das, was uns am Herzen liegt. Ich brauche doch noch mal wenige Minuten, aber es lohnt sich. Christliche Perspektive in der Thematik. Auch wieder ein Fallbeispiel. Herr K., 83 Jahre, ist bei mir in der Abteilung wegen einer Herzleistungsschwäche, hat eine Altersgebrechlichkeit. Er ist leicht verwirrt und jetzt hat er eine Lungenentzündung gekriegt. Und wir müssen ihn eigentlich auf die Intensivstation legen, weil es droht, dass er das sonst nicht überlebt. Er hat eine Vorsorgevollmacht erstellt für seine Schwiegertochter, die ist Ärztin. Ich bin mit ihr im Gespräch und es fällt ihr ganz schwer zu entscheiden, ob nochmal Intensivmedizin ja oder nein. So geht es uns Gesundheitsfachleuten häufig, wenn wir selber betroffene Angehörige sind. Die Entscheidungen sind schwer. Herr K., und das ist interessant, der kommt eigentlich nicht richtig mit, worum es medizinisch geht, aber er sagt dann nachdrücklich, wenn ich sterbe, bin ich bei Jesus. Das wäre gut. Und wenn ich noch weiter leben könnte, wäre es auch gut. Entscheidet ruhig, wie ihr es für richtig haltet. Und das entlastet die Familie. Das ist so eine einfache, aber ganz aus dem Herzen kommende Verankerung im christlichen Glauben. Und die Tochter und ich sagen, ach, wir sollten doch auf der Intensivstation einen Therapieversuch machen, aber ohne eine invasive Beatmungstherapie. Ich besuche den Herrn K. auf der Intensivstation, er ist wach, wir können miteinander reden, wir beten zusammen, ich darf ihm die Nähe, den Segen Gottes zusprechen, die Seelsorge und Begleitung bitten und schon nach wenigen Stunden verstirbt Herr K. friedlich. Für uns und vor allem auch für die Angehörigen eine Erfahrung des Friedens. Und nicht, ach, jetzt war er noch mal auf der Intensivstation, sondern das Gespür, es war doch alles gehalten und begleitet vom christlichen Glauben und von Jesus Christus selber. Das hat Jesus wunderbar formuliert, finde ich, im 14. Kapitel des Johannesevangeliums. Dieses christliche Vertrauen, das wir haben können, da stehen diese wunderbaren Worte: Euer Herz lasse sich nicht verwirren. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Im Hause meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich euch dann gesagt, ich gehe, um einen Platz für euch vorzubereiten. Wenn ich gegangen bin und einen Platz für euch vorbereitet habe, komme ich wieder und werde euch zu mir holen, damit ihr auch ihr dort seid, wo ich bin. Und ich lade dazu ein, immer mal wieder Zeit sich zu nehmen, gerade im Neuen Testament die vielen wunderbaren Bibelstellen zu studieren, die einen Vorgeschmack machen auf das ewige Leben bei Gott. Das verändert etwas mit unserer Einstellung zum Leben und auch zum Thema Vorausverfügung und Patientenverfügung. Der evangelische Theologe Heinz Zarndt hat es mal sehr schön auf den Punkt gebracht. Er hat sehr markant gesagt, der Tod ist kein hoffnungsloser Fall. Wohin Gott durch den Tod uns führt, bleibt ein Geheimnis. Mit einem Geheimnis aber kann man leben, wenn man Vertrauen hat. Über ein Geheimnis kann man auch nachdenken und spekulieren, aber man kann es nicht enträtseln, wie den Mordfall in einem Kriminalroman. Wenn der Tod für uns aus einem menschlichen Rätsel zu einem göttlichen Geheimnis wird, dann sind wir ein Stück weiter. Dann haben wir überhaupt die letzte uns mögliche Stufe menschlicher Lebensweisheit erreicht und können das Zeitliche segnen. Ich finde das wunderbar ausgedrückt. Es bleibt ein Geheimnis, aber wenn wir Vertrauen haben, können wir mit dem Geheimnis leben, wie es im und nach dem Sterben uns gehen wird. Und wir haben viel in der Familie über dieses Thema ausgetauscht und tun es weiterhin. Ich vertraue darauf, in diesen Geist von Johannes 14 sterben und auch heimgehen zu können. Und als Familie gestalten wir das Wissen wir umeinander. Da greift das ineinander, das Vertrauen in Gottes Fürsorge und Fürsorge meiner liebsten Menschen. Und das ab dem 18. Lebensjahr. Ich habe das große Glück, 5 Kinder zu haben, die alle kurz nach ihrem 18. Lebensjahr von mir diese Broschüre gekriegt haben. Ich sorge vor. Und dann tapfer sie auch ausgefüllt haben. Das war für mich als Klinikarzt dann auch beruhigend. Und für sie auch, weil sie verstanden haben, dass wenn mal was Tragisches passiert, dass dann auch jemand, in diesem Fall, die Eltern für sie weiter sorgen können. Wir haben das diskutiert. Was soll geschehen, wenn ich im Wachkoma liege? Schwere Hirnschädigung oder fortgeschrittene Demenz. Und ich kann nicht sagen, dass das abgeschlossen wäre, aber über die Jahre hin ist etwas gewachsen und hier zum Ende zeige ich nochmal meine Patientenverfügung. Das hat eine Zeit gedauert, bis ich das niedergeschrieben habe. Ich habe über viele Jahre nur in Anführungsstrichen mit der Vorsorgevollmacht gelebt und dann mit der Zeit gemerkt, es ist gut, wenn ich hier auch nochmal auch zur Stützung meiner Vertretung, also meiner Frau, meinem ältesten Sohn, etwas schriftlich verfüge. Mit meiner Familie habe ich zahlreiche Gespräche über meine Wünsche für die letzte Lebensphase geführt. Sie vertritt durch die Bevollmächtigten meinen Willen und die Interpretation dieser Patientenverfügung. Das ist eigentlich banal, aber es ist so ein Satz, der stärkt nochmal in so einer Situation, diejenigen, die mich zu vertreten haben. Lebenserhaltende Maßnahmen sollen unterbleiben, wenn ich mich in einer Krankheitssituation befinde, von der angenommen werden muss, dass sie mir dauerhaft schweres Leiden verursacht, selbst wenn mein Todeszeitpunkt noch nicht absehbar ist. Das ist eine weiche Formulierung, das weiß ich. Aber ich bin im Gespräch mit der Familie, was könnten das für Situationen sein? Und eine Situation ist gerade, weil ich immer wieder auch Menschen mit schwerster Hirnschädigung auf der Intensivstation betreut habe, ist, dass ich für mich sagen kann, wenn nach 3 bis 6 Monaten, das ist der Zeitraum, wo die meisten Verbesserungen relevant bei schwerster Hirnschädigung wieder auftreten können, zum Beispiel nach Hirnblutungen, wenn da meine Angehörigen der Überzeugung sind, dass mein Leiden doch so groß bleibt, dass ich lieber sterben würde als weiterleben, dann sollten lebenserhaltende Maßnahmen eingestellt werden. Und meine Lebenseinstellung dokumentiert als Christ, glaube ich, dass ich auch nach dem Sterben bei Gott sein werde und mein Leben und Sterben in Gottes Händen liegen. Das ist so ganz persönlich. Ich habe früher in meinen Vorträgen das nicht eingebaut, meine Patientenverfügung, bis dann doch Teilnehmende mal sagen, ja, wie ist es denn nun bei Ihnen? Und es ist ja immer was sehr individuell ist, aber man kann es als Anregung nehmen, auch vielleicht im eigenen Familienkreis darüber ins Gespräch zu kommen. Ja, und dann die Frage, wie ist es denn, wenn ich keine Angehörigen habe? Und das ist eine wichtige Frage, werden wir sicherlich auch noch darüber diskutieren. Ich glaube, dass christliche Gemeinschaft und Gemeinde gut zu Vorsorgebevollmächtigung passt. Das braucht ein paar stützende Dinge, insbesondere auch Gesundheitsfachleute, die in der Gemeinde mit unterstützen können in solchen Fragen. Aber das könnten wir gerne nochmal in der Diskussion gleich bearbeiten. Manche kennen diese Broschüre Christliche Patientenvorsorge von den beiden Landeskirchen herausgebracht, auch zu empfehlen, nehmen die Thematik sehr komplex auf. Und zuletzt meine Take-Home-Message. Erstens, sprich mit ein oder zwei vertrauten Menschen über deine Vorstellung zum Lebensende. Wiederholt. Also bring den Mut auf und such Gelegenheiten, sei es Ostern oder Ewigkeitssonntag oder was es auch gerade ist. Zweitens, bevollmächtige sie schriftlich und sorge dafür, dass die Vorsorgevollmacht im Notfall auffindbar ist. Und das ist mein Wunsch, den ich an heute Abend habe. Deshalb bin ich so engagiert dabei. Bitte, dass jeder von Ihnen sich vornimmt, innerhalb, ich sage jetzt mal etwas provozierend, der nächsten 7 Tage das zu klären und eine Vorsorgevollmacht zu erteilen. Denn wenn wir es weiter aufschieben, sind das oft Monate und Jahre. Wir können das immer wieder ändern, so eine Vorsorgevollmacht. Aber wenn wir sie nicht ausfüllen, muss im Zweifelsfall das Amtsgericht tätig werden und das macht viel Not auch. Drittens, entsprechend deines Lebensalters und Gesundheitszustandes formuliere eine Patientenverfügung, lass dies reifen und sprich mit deinen Bevollmächtigten und möglichst gelegentlich auch Gesundheitsfachleuten. Und dann passt das an deine veränderten Reifenprozesse und sorgt dafür, dass es auffindbar ist. Und viertens, lass dich von der Bibel und auch von Vorbildern her ermutigen und wachsen im Vertrauen zu Gott und Menschen, eben gerade auch in Bezug auf das Lebensende und den Übergang in die Ewigkeit bei Gott.